Der erste Grundsatz, den man hat, ist ja so ein geflügelter Satz: Über Meinungen lässt sich nicht streiten. Das hat einen rechtlichen Hintergrund. Also Meinungsäußerungen kann ich nicht verhindern, es sei denn, sie werden diffamierend, beleidigend oder berufsschädigend. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe gestern mit dem Kasemi telefoniert und der war total unsympathisch, dann ist das eine Meinung, dann mag mich jemand unsympathisch finden, dagegen kann ich nichts machen, weil die kann nicht falsch sein. Ein riesen Einfallstor für Cyberattacken sind, sage ich mal, unvorsichtige Mitarbeiter. Und sagen wir mal, 9 von 10 Cyberattacken passieren im Bereich E-Mail. Ja? Weil irgendwo auf Links geklickt wird, weil irgendwo nicht richtig gelesen wird. Und dann habe ich sowas im Unternehmen und da hilft die beste Firewall nicht, wenn ein Mitarbeiter klickt und es passiert im Unternehmensumfeld, dann ist das passiert. Und das ist großen Unternehmen passiert, der Bitmark zum Beispiel, ja, hat man ja gelesen. Es waren alles unvorsichtige Mitarbeiter. Und ich möchte jetzt keine Mitarbeiterschelte betreiben. Ich glaube nur, dass es super wichtig ist, dass man die Mitarbeiter darauf regelmäßig sensibilisiert. Es gibt am Markt ganz viele ganz gute Softwarelösungen, die Mitarbeitersensibilisierung gerade in dem Bereich machen.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Dr. Marion Marschall.
Und wie in jeder Sendung nehmen wir Monat für Monat Themen und Trends unter die Lupe, die Sie in Ihrer Zahnarztpraxis oder in Ihrem Labor erleben, die für Sie wichtig sind oder möglicherweise wichtig werden könnten.
Ja, heute geht es um 2 Themen, bei denen sich viele Praxis- und Laborinhaber so richtig aufregen können und schlechte Laune bekommen. Es geht um schlechte Bewertungen von Praxis und Labor im Internet und um den ganzen Kram mit dem Datenschutz. Diese Bewertungen treffen einen ja oft sehr persönlich und man nimmt das richtig übel. Letzteres macht viel Arbeit und hat viele unter Umständen auch gefährliche und teure Fallstricke.
Oh ja, Marion, persönlich nehmen. Schlechte Bewertungen erlebe ich jede Woche in unserer Kanzlei. Praxen, die betroffen sind, Labore, die betroffen sind, die gelesen haben, was passiert sein soll, die über sich Dinge im Netz wiederfinden, die sie überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie wissen zwar, möglicherweise rege ich mich gar nicht drüber auf, aber andererseits, es steht ja im Netz und damit möglicherweise unwiderruflich, nicht mehr löschbar und so weiter. Und am Ende, man hält es für ungerechtfertigt, das ist ja meistens so, und am Ende des Tages kostet das auch Reputation und möglicherweise auch viel Geld. Das ist das eine große Thema, das wir heute umrunden wollen. Und darüber hinaus erinnere ich mich gut vor einigen Jahren, als die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, neu installiert wurde. Ich mache ja nun wirklich viele Vorträge im Jahr zu verschiedensten Themen aus dem Medizinrecht, aber das Thema Datenschutz hat mich als Referenz schon sehr mitgenommen und auch sehr genervt, überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber gleichwohl, die DSGVO ist in Kraft und wenn ich mich so richtig umschaue, und das berichte ich noch kurz von einem Besuch, den ich gestern selber beim Facharzt hatte, und dann stand ich dort vorm Tresen in der 3. Reihe und konnte mehr oder weniger alles mitbekommen, was da vorher gesprochen wurde. Ich wage mal die mutige These, dass bei konsequenter Anwendung der Datenschutzregeln möglicherweise die ambulante Versorgung in Deutschland zum Erliegen käme. Als Anwalt kann man ja nie genug klagen, aber in diesen beiden Bereichen macht mir das eigentlich so richtig keinen Spaß. Wir haben uns deshalb einen anwaltlichen Kollegen eingeladen. Nicht deshalb, weil mir das keinen Spaß macht, sondern weil wir gesagt haben, wir müssen diesen beiden Themen tiefer auf den Grund gehen und einfach mal den Experten dazu hören, der sich mit dieser Materie tief befasst hat und auch richtig gut versteht. Also hören wir uns heute mal den Kollegen an.
Genau. Unser Gast und der Kollege von Karl-Heinz Schnieder ist der Dr. Robert Kasemi, der ist Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in Bonn und einer der Experten für Datenschutzrecht. Er hat dazu auch ein dickes, grundlegendes Buch geschrieben und bei Quintessenz News netterweise 2018 gleich eine ganze Beitragsserie speziell zu diesem Thema und speziell für Praxis und Labor verfasst. Tja, und auch den Ärger mit schlechten, bösartigen und auch gefakten Bewertungen im Netz und den Kampf mit diesen großen Internetgiganten wie Google und Co. kennt er aus der anwaltlichen Praxis zur Genüge. Und zu guter Letzt toppt er es damit noch, dass er auch die Welt der Praxen und Labore sehr gut kennt, denn er arbeitet auch für Zahnärzte, Ärzte und Dentallabore und für Vereine und Fachgesellschaften. Dr. Robert Kasemi ist also unser richtiger Mann für diese schwierigen Themen und wir freuen uns, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, hier im Podcast zu sein heute. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Wenn man den Kollegen näher kennenlernen möchte, dann schaut man sich die Webseite an und eigene Aussagen sind in der Regel über sich selber ja nicht viel wert, beziehungsweise sind ja immer mit besonderem Blick ausgestattet. Also schaut man auf die Stimmen der anderen, auf die Stimmen derer, die mit Herrn Kasemi zu tun haben. Und da ist ein roter Faden, der zieht sich durch. Ausgewiesener Experte, sehr angenehm in der Mandatsführung, vertrauensvoll, sehr kompetent, nachhaltig. Also von daher gesehen bin ich sehr stolz darauf und sehr froh, einen derartig fachkundigen Kollegen heute einmal zu Gast zu haben. Und steigen wir doch mal ein in dieses Thema der ungerechtfertigten oder gar gefakten Bewertungen. Es gibt Menschen oder Mandanten, die behaupten, naja gut, ich suche mir ein paar Bekannte und Freunde und schon kriege ich da eine gute Bewertung ins Netz. Ob das so richtig ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht hören wir gleich was dazu. Aber viel Ärger machen die sogenannten ungerechtfertigten, möglicherweise sogar beleidigenden Bewertungen, die einen Sachverhalt darstellen, den es möglicherweise so gar nicht gegeben hat. Viele ärgern sich und sagen, naja, man kann ja eh nichts machen. Ich alleine gegen Google, wie soll das denn gehen? Am Ende schreibe ich die an, es reagiert ja keiner. Herr Kasemi, ist man wirklich so hilflos? Hat man eine Chance irgendwo? Und wenn ja, wie, dass diese Bewertungen, Einträge gelöscht werden?
Absolut, das kann ich einfach nur mit Ja beantworten. Sehr deutlich, klar, kommt man zu dem Ergebnis, dass man, oder hat man immer die Angst, dass man so gegen einen Internetriesen wie Google nichts tun kann. Vor Jahren war ja auch Yameda immer ein großes Thema. Das ist jetzt in meiner Wahrnehmung besser geworden, weil Yameda die Bewertungsprozesse, glaube ich, ganz erheblich geändert hat und ein bisschen besser darauf guckt, ob es sich wirklich um echte Bewertung handelt oder nicht. Deswegen sind die Beschwerden, die wir in der Praxis über Yameda sehen, weit rückläufig. Google ist ein bisschen anders unterwegs, ist halt ein US-amerikanisches Großunternehmen und Google erlaubt halt leider Bewertungen ohne jegliche Überprüfung des Umstandes, ob derjenige, der da bewertet, überhaupt Patient war in der Praxis oder auch nicht. Und das macht es halt super schwierig. Und deswegen kann man auch ganz gut verstehen, dass viele betroffene Zahnarztpraxen, Labore, Unternehmen allgemein, die im Internet bewertet werden, häufig gar nicht zuordnen können, ob die Bewertung stimmt oder auch nicht. Nichtsdestotrotz hat der deutsche Gesetzgeber im letzten Jahr ein bisschen nachgearbeitet und mittlerweile auch dieses Problem erkannt und verpflichtet jetzt diese Plattformanbieter dazu, dass man aus gesetzlichen Gründen nachweisen muss, dass halt im Prinzip eine Kundenbeziehung stattgefunden oder vorhanden ist. Und das muss der Plattformanbieter, wenn man es bestreitet, im Zweifel darlegen und beweisen. Und das ist bei einer anonymen Bewertung natürlich schwierig. Und ich muss sagen, wir haben eine relativ hohe Quote, Erfolgsquote auch gegenüber Google, weil Google sich auch natürlich an deutsche Gesetze hält. Es dauert nur manchmal vielleicht ein bisschen länger, als wenn man es jetzt mit Yameda zu tun gehabt hätte in der Vergangenheit.
Werbung. Für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufschampions und Schnäppchenjäger gibt's die Quintessenz Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden, unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Liegt das möglicherweise auch daran, dass die Provider auf Anwaltsschreiben anders reagieren als auf Kundenschreiben oder auf betroffene Schreiben der einfachen Bürger?
Das glaube ich gar nicht so sehr. Bei Google hängt es vor allem daran, dass Google den Beschwerdeweg extrem kompliziert ausgestaltet hat. Da fängt es schon an, dass, würde ich sagen, 9 von 10 Leuten überhaupt nicht wissen, wie sie eine Beschwerde über eine Bewertung korrekt an Google platzieren. Und wenn man die über den falschen Weg zu Google schickt, dann wird die von Google nicht bearbeitet. Dann kriegen sie eine E-Mail zurück, wo drin steht, das ist der falsche Weg. Hierüber beantworten wir keine Beschwerden. Und dann ist der Prozess zu Ende. Und das ist häufig ein Problem. Man muss halt die richtigen Wege kennen, um sich an diese Provider zu wenden. Ich glaube nicht, dass die sich sehr von Anwaltsschreiben einschüchtern lassen, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei Google auch keine natürlichen Personen immer die Beschwerden bearbeiten. Da könnte auch KI zum Einsatz kommen.
Was sind denn Kriterien? Also wenn ich jetzt eine Bewertung über mich da lese, über die Praxis lese, sich jemand beschwert oder jemand eine negative Bewertung abgibt, wann habe ich denn überhaupt eine Handhabe? Welche Kriterien muss so eine Bewertung erfüllen, dass man überhaupt versuchen kann, dagegen vorzugehen?
Na gut, der erste Grundsatz, den man hat, ist ja so ein geflügelter Satz, über Meinungen lässt sich nicht streiten. Das hat einen rechtlichen Hintergrund. Also Meinungsäußerungen kann ich nicht verhindern, es sei denn, sie werden diffamierend, beleidigend oder rufschädigend. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, ich habe gestern mit dem Kasemi telefoniert und der war total unsympathisch, dann ist das eine Meinung, dann mag mich jemand unsympathisch finden, dagegen kann ich nichts machen, weil die kann nicht falsch sein. Wenn man aber Tatsachen verbreitet, also sagt, ich habe gestern versucht, den Kasemi um 9 Uhr anzurufen und in der Kanzlei ist keiner ans Telefon gegangen, dann ist das ja eine dem Beweis zugänglicher Tatsachenumstand. Dann muss ich darlegen und beweisen, dass ich A, tatsächlich um 9 Uhr in der Kanzlei angerufen habe und ich muss auch beweisen, dass um 9 Uhr keiner drangegangen ist. Und in dem Moment, weil Tatsachen, derjenige, der Tatsachen verbreitet, muss die Wahrheit dieser Tatsachenbehauptung darlegen und beweisen. Und immer da, wo es um Tatsachenbehauptungen geht, die man für unrichtig erachtet, hat man eigentlich immer gute Chancen, diese Bewertung auch anzugreifen. Und da, wo es beleidigend wird, das findet man natürlich auch im Internet.
Sie haben schon gesagt, dass Yameda nicht mehr so die große Rolle spielt mit Problemen bei Falschbewertungen, weil die dann den Prozess auch geändert haben und ja auch nicht auch sich ja selber etwas umsortiert haben. Google haben Sie schon genannt, da haben wir so den Eindruck bekommen, auch aus Gesprächen mit anderen, dass das momentan so der Hauptärgerfaktor ist, Bewertungen bei Google. Welche Portale oder welche Social-Media-Kanäle sind dann noch so beliebte Renner für Falschbewertungen?
Google ist natürlich das Problem, dass Google die Bewertung immer mit einblendet in dem Moment, wo sie nach einer Praxis suchen oder nach einem Labor. Und deswegen sind die Google-Bewertungen so präsent im Internet, weil Google ist halt die Suchmaschine, über die jeder sucht. Was wir in der Praxis feststellen, was ein erhebliches Problem bereitet in letzter Zeit, sind Bewertungsportale, die sich mit Arbeitgeberbewertungen beschäftigen. Da gibt es Kununu, ein österreichisches Portal, was in Deutschland recht weit verbreitet ist, wo sich Mitarbeiter über ihre Arbeitgeber beschweren können oder Bewerber über den potenziellen neuen Arbeitgeber beschweren können. Dieses Portal macht ganz erhebliche Probleme und das kann ich auch nachvollziehen, weil anders als eine Google-Bewertung, wo ich sage, naja, wenn ich eine 4,3 bei Google habe, dann ist das immer noch gut. Aber wenn ich gerade in der heutigen Arbeitsmarktsituation Mitarbeiter suche und man findet, man geht auf so ein Arbeitnehmerportal oder so ein Arbeitgeberbewertungsportal und sieht dann, ja, der Chef ist ein Choleriker, die Zahlen nicht vernünftig, da muss man ständig Überstunden machen, dann hat man auf einem echt hart umkämpften Markt, wo man Mitarbeiter sucht, halt schwerere Karten. Und deswegen sind diese Portale sind auch in der Praxis ein richtiges Problem. Also nicht, was den Angriff der Bewertung angeht, auch da kann man ganz gut gegen vorgehen. Aber ich würde sagen, momentan aus unserer Praxis raus haben wir wesentlich mehr Beschwerden über diese Portale als über Google.
Jetzt sagten Sie ja gerade, man muss als Betroffener, betroffene Praxis oder betroffenes Labor den richtigen Weg finden, um an die Provider heranzutreten. Der richtige Weg, jetzt sind wir ja unter uns hier, was ist der richtige Weg? Ist das eine besondere Adresse? Ist das eine besondere Vorgehensweise? Können Sie das nochmal so ein bisschen genauer beschreiben?
Das hängt ein bisschen an dem Provider. Bei Google sind es verschiedene Wege, die man einschlagen kann oder sollte. Aber klassischerweise geht es halt auch darum, den richtigen Ansprechpartner für die Bewertung zu finden. Und da kommt so ein bisschen darauf an, wo Google die Bewertung veröffentlicht hat, ob im Unternehmensprofil, ob es eine allgemeine Internetbewertung ist oder nicht. Und man muss sich dann durch die Seiten so ein bisschen durchklicken und gucken, wo ist die Bewertung verortet, um überhaupt den richtigen Ansprechpartner bei Google zu finden. Und dann läuft die Kommunikation über Google eigentlich fast ausschließlich digital. Ne? Also es ist ein digitales Unternehmen, ein US-amerikanischer Konzern, das läuft alles per E-Mail. Man ist auch nicht gezwungen, das irgendwie in Englisch zu machen. Die sprechen da Deutsch und die antworten auch auf Deutsch. Darum geht's gar nicht. Ich glaube, man muss halt nur sich ein bisschen darum bemühen, zu finden, welchen Link klicke ich jetzt in so einer Bewertung und welcher ist jetzt der richtige, um eine Beanstandung loszuwerden.
Der Vorsitzende Richter eines OLG, also eines Senats des Oberlandesgerichts für Arzthaftpflichtsachen, hat im Rahmen seiner Abschiedsvorlesung oder Rede den Hinweis gegeben, dass eigentlich die Gerichtsbarkeit, insbesondere die Zivilgerichtsbarkeit, relativ untauglich ist für die Lösung von Problemen zwischen Behandler und Patient. Da geht es eben nach Beweislastregeln, Sie haben es gerade schön dargestellt. Da spielen andere zivilprozessuale Dinge oft eine Rolle, die mit der objektiven Wahrheit ja nicht unbedingt übereinstimmen müssen. Und jetzt mache ich den Bogen. Die oder die Menschen, die dort die Bewertung abgeben und dann möglicherweise auch den Rahmen dessen, was eine Meinungsäußerung ist, überschreiten. Was sind deren Motive? Oder die erste Frage ist, wer ist das eigentlich? Welche Personen sind das? Sind das Patienten, Wettbewerber oder sonstige? Und was sind deren Motive nach Ihrer Erfahrung? Und Sie haben eine langjährige Erfahrung.
Das lässt sich im Zweifel nur vermuten, weil wir ja das Problem haben, dass das Bundesverfassungsgericht vor sehr langer Zeit mal im Zusammenhang mit Lehrerbewertung entschieden hat, dass es zur freien Meinungsäußerung und auch zu einem Grundrecht gehört, sich anonym zu äußern. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, bei diesen Portalen sich anonym zu äußern. Das heißt also, selbst wenn Sie eine diffamierende oder beleidigende Meinungsäußerung im Internet finden, würde Google oder irgendein anderes Bewertungsportal Ihnen nie sagen, wer dahinter steht. Und deswegen weiß man das nicht so genau. Die Praxis zeigt, dass es häufig so ist, dass häufig ehemalige Mitarbeiter, aber auch Konkurrenten bewerten. Das kommt dann manchmal raus, weil sich irgendjemand verplappert. Ich würde sagen, nicht jede Bewertung, die im Internet steht, ist wirklich reell oder real. Was ich daraus schließe, dass es ja so ist, dass einer der zentralen Angriffspunkte, die wir immer haben, ist, dass wir sagen, es gibt keine Arzt-Patienten-Beziehung. Und nur derjenige, der eine Arzt-Patienten-Beziehung hat, ist in der Lage, als Patient so eine Bewertung abzugeben. Also ist die erste Behauptung, und da hat der Gesetzgeber ja nachgesteuert, und das wäre von dem Provider auch darzulegen, dass das überhaupt ein Patient war. So, und wie macht das der Provider? Der schreibt den Bewerter an und sagt, gib mir mal bitte einen Nachweis über die bestehende Behandlungsbeziehung. Und dann ist es schon so, dass häufig diese Bewertungsangriffe an dem Punkt schon erfolgreich sind, weil Google keine Rückmeldung bekommt. Und diese Fälle, würde ich vermuten, sind solche Fälle, wo es gar kein Patient war, der eine Bewertung abgegeben hat. Das ist meine Vermutung.
Also der missliebige Wettbewerber oder irgendjemand aus einem Umfeld, der einen nicht mag, der dann diesen Weg über die Bewertungsportale sucht, um den Betroffenen eins auszuwischen. Okay, super. Also da gibt es ja in der Tat dann diese wichtige Einschränkung der Gerichtsbarkeit dazu. Das ist schon mal sehr erfreulich zu hören.
Und man muss halt ganz ehrlich sagen, wir löschen bestimmt 500-600 Bewertungen im Jahr über die Kanzlei, und ich habe zu 99,9% nicht die Notwendigkeit, das in irgendeiner Art und Weise über Gerichte zu tun, sondern es dauert manchmal ein bisschen länger, die Diskussionen mit den Providern sind manchmal ein bisschen hartnäckiger, aber am Ende des Tages ist es so, dass man doch schon relativ viele Bewertungen auch außergerichtlich entfernen lassen kann.
Jetzt kann man ja nicht alle Bewertungen, die einem nicht passen, entfernen lassen. Die Kriterien hatten Sie ja schon genannt. Vieles fällt dann auch unter freie Meinungsäußerung, und wenn es eine Beziehung zu einem Patienten gibt und der sich negativ geäußert hat, dann bleibt das ja auch erstmal stehen. Wie weit kommt man denn Ihrer Erfahrung nach mit so einem Bewertungsmanagement? Es gibt ja Agenturen, die sowas anbieten, also zum Beispiel negativen Erfahrungen und Bewertungen von Patienten eben positive Bewertungen oder Antworten der Praxis dagegen zu setzen.
Na, es kommt darauf an, was man unter Bewertungsmanagement versteht. Es gibt einmal die unseriösen Bewertungsmanager, die besonders negativen Bewertungen sehr viele oftmals gefakte eigene positive Bewertungen entgegenstellen. Ja? Und die Werbung mit gefakten Online-Bewertungen, also wenn ich jetzt als Praxis mir besonders positive Bewertungen selber ins Internet schreibe und das kriegt jemand mit, ist auch wettbewerbsrechtlich problematisch, wenn nicht sogar verboten. Ja? Das ist eine irreführende Werbung, weil ich ja mit Tatsachenbehauptungen werbe, die tatsächlich nicht zutreffen, weil es gibt gar keinen Patienten, der diese Bewertung abgegeben hat. Davon würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen, weil dazu gibt es in den letzten 2 Jahren ganz, ganz viele Gerichtsurteile, die das Ärzten untersagen, genau das zu tun. Nicht nur Ärzten, auch Unternehmen, die das machen. Dass die unseriöse Variante, die anderen Bewertungsmanager, die schreiben die Antworten auf so eine Bewertung. Da steht dann halt drin, naja, wir sind gar nicht unfreundlich oder unsere Praxis ist jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. All solche Sachen, da gibt's unterschiedliche Studien. Wir haben auch viele Mandanten, die sich da sehr intensiv mit auch statistisch und wissenschaftlich auseinandersetzen. Es ist so, dass man wohl sagen muss, dass eine Antwort auf eine negative Bewertung in der Regel für denjenigen, der die Antwort gegeben hat, nicht unbedingt positiv ist. Weil bei demjenigen, der es liest, verbleibt so ein bisschen der Eindruck, naja, wenn er schon darauf antwortet, muss ja was dran sein. Und das ist halt die größte Gefahr. Deswegen empfehlen wir halt immer eigentlich Bewertungen nicht selbst zu kommentieren. Und ich erachte das auch nicht als besonders vorteilhaft. Wenn ich mit einer Bewertung nicht einverstanden bin, dann sollte ich versuchen, sie löschen zu lassen. Und wenn ich mit der Bewertung leben kann, dann würde ich sie einfach stehen lassen.
Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Da bin ich sehr dankbar für, weil diese Diskussion führen wir ja in der Tat, dass dann als Reaktion auf die schlechte Bewertung eben der Kommentar kommt. Natürlich, möglicherweise muss man aufpassen, auch mit der eigenen Verschwiegenheitspflicht. Aber die Diskussion führt ja nur zu einem, unserer Erfahrung nach, dass das Thema eben weiter am Köcheln bleibt. Ja, es wird im Grunde noch weiter ausgeschlachtet, kriegt größere Kreise, als möglicherweise vorher überhaupt so zu spüren waren. Dann noch vielleicht 2 weitere Fragen, die sich da aufdrängen. Also jetzt kommt meine Frage natürlich aus dem Mund eines Rechtsanwalts. Das klingt so ungefähr so, als wenn der Bademeister dem Schwimmer empfiehlt, bitte schwimmen zu können, wenn er ins tiefe Wasser geht. Wenn der Anwalt fragt, ist es sinnvoll, es alleine zu machen, kann man als Praxisinhaber oder Laborinhaber diesen Weg der Löschung gehen? Ich glaube, teilweise ist es beantwortet, man muss die richtigen Wege kennen. Und wie ist Ihre Erfahrung? Sie haben gerade Ihre Erfolgsquote benannt, die ich ja phänomenal finde.
Ich glaube schon, dass man es auch alleine machen kann. Viele unserer Mandanten, die uns damit beauftragen, die haben halt einfach keine Zeit und keine Lust, das selber zu machen, weil es schon auch sehr aufwendig sein kann. Also wir haben Verfahren, wo wir 10, 12, 15 Schriftwechsel mit den jeweiligen Plattformbetreibern haben und uns über Einzelfragen auseinandersetzen, die sehr lange langwierig sind und die dann auch ein bisschen komplizierter werden. Und da kann ich schon verstehen, dass man als Zahnarzt sagt, da brauche ich lieber in der Zeit, als dass ich da mich mit auseinandersetze, was Google mir alles zurückwirft und schreibt. Es ist durchaus möglich. Ich kann verstehen, dass die Mandanten, die zu uns kommen, die haben darauf in der Regel einfach keine Lust, weil sie sagen, ich kann besser mein Geld verdienen, indem ich das den Kasemi machen lasse. Weil wir rechnen solche Google-Löschungssachen generell über Pauschalen ab. Also wir haben so eine Pauschale, die sich im Prinzip an unserem durchschnittlichen Aufwand orientiert, den wir bei sowas haben. Und das ist manchmal für mich besonders vorteilhaft, weil ich vielleicht nur 20 Minuten brauche, um eine Bewertung zu löschen. Dann habe ich gewonnen mit der Pauschale. Manchmal ist es für mich definitiv defizitär, weil wir halt einfach stundenlang an so einer Bewertung arbeiten müssen, bis die raus ist. Aber durchaus, man kann es durchaus selber machen und wir haben große Mandanten, die dafür auch Leute beschäftigt haben, die es dann tun. Und wenn man sich da vernünftig reinfuchst, kann man es sehr wahrscheinlich auch gut selber machen. Man braucht dafür nicht immer einen Anwalt. Wovon ich Abstand nehmen würde, sind halt so, es gibt ganz viele im Internet so Legal-Tech-Unternehmen, würde ich sagen, sind das, die bewerben sowas, wir löschen deine Bewertung für 60 Euro. Da muss ich echt sagen, habe ich von Mandanten schon ganz häufig sehr negative Rückmeldungen für bekommen, weil die machen, häufig machen die da nicht viel. Und ich muss sagen, ich könnte es als Anwalt, Sie sehr wahrscheinlich auch nicht, Herr Schnieder, für 60 Euro auch gar nicht darstellen. Ja, dafür kann ich nicht arbeiten, das kriege ich nicht hin. Aber es ist halt auch manchmal Arbeit, weil man muss sich damit auseinandersetzen, was steht da genau drin, wo ist die Tatsache, wo ist die Meinungsäußerung, was ist noch zulässig, was ist diffamierend, was nicht. Und das häufig gibt, da sind sehr viele unseriöse Angebote am Markt, von denen würde ich eher Abstand nehmen.
Frage, die sich daran anknüpft, ist, wenn ich erfolgreich bin, Sie haben mal den negativen Eintrag meiner Praxis gelöscht, die Kosten, die haben Sie gerade mit einer Pauschale beziffert, bekomme ich die erstattet vom Gegenüber? Ich meine, den kenne ich ja im Zweifel überhaupt nicht oder lerne ihn nicht kennen, weil mir kein Name und keine Adresse nicht zugespielt wird. Bleibe ich drauf sitzen? Und zweite Frage, wenn ja, übernimmt das die Rechtsschutzversicherung?
Also man bleibt auf jeden Fall drauf sitzen, weil es gibt halt keinen Anspruchsgegner. Der Provider ist halt da privilegiert, den muss man darüber in Kenntnis setzen. Und wenn er danach lege artis handelt und die Bewertung löscht, dann hat er nichts falsch gemacht. Also habe ich keinen Anspruch, weil er nicht irgendwie in Verzug war oder so. Und wir haben schon mal auch Rechtsschutzversicherungen gehabt, die diese Löschung teilweise bezahlt haben, aber vor allem, wenn es um diese Arbeitgeberbewertungsportale geht, weil das gibt, es gibt einige Rechtsschutzversicherungen, die das unter einen Arbeitgeberrechtsschutz fassen und sagen, okay, wenn das jetzt nicht überhand nimmt und es sind mal 2, 3 solcher Verfahren, dann übernehmen wir auch die Kosten, die die Anwaltskanzlei dafür hat.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal quint.news.
Jetzt möchten wir diesen Themenkreis nicht abschließen, um auch auf positive Effekte zu schauen. Also wir haben auf der einen Seite die Fragen angesprochen, Löschung von Bewertungen, die tatsächlich eben rechtswidrig sind. Wie sieht es denn im umgekehrten Falle aus? Positive Bewertungen sind ja etwas, wonach man strebt in der Praxis, weil sie werden wahrgenommen. Patienten oder auch Kunden eines Labors kommen ja häufig auch über die Webseite zur Praxis, zum Labor, informieren sich und lesen diese Bewertung. Zwei Fragen daran. Eine ist die, kann ich als Laborinhaber, als Praxisinhaber selber unter verschiedenen Namen, Lise Müller, Carla Schmidt, Josef Feldmann, eigene gute Bewertungen schreiben? Ist das zulässig und möglicherweise auch seriös? Und zweite Frage ist, ich motiviere meine Kunden, ich motiviere meine Patienten, positive Einträge zu formulieren, wenn sie sich gut gefühlt haben, wenn sie die Behandlung als gut empfunden haben.
Das Schreiben von eigenen Bewertungen unter falscher Identität oder sagen wir mal unter pseudonymen Künstlernamen, wo wie auch immer man das nennen will, um es jetzt nicht gleich in so eine kriminelle Richtung zu bringen, ist auf jeden Fall wettbewerbsrechtlich unzulässig, weil auch da ich ja wieder behaupte, dass ich jemand Drittes bin, was ich nicht bin, ist eine falsche Tatsachenbehauptung, ist eine Irreführung im geschäftlichen Umfeld, ist wettbewerbsrechtlich unzulässig und wenn es rauskommt, kann es ganz schnell sehr teuer werden. Und vor allem, da möchte ich auch darauf hinweisen, diese Verfahren hatten wir in den letzten Jahren relativ häufig. Wenn das ein Bewertungsplattforminhaber mitkriegt und die haben sehr viele Möglichkeiten, um das rauszufinden, weil zum Beispiel Bewertungen, die immer von der gleichen IP-Adresse kommen und unterschiedliche Namen haben, die machen da Auffälligkeiten, dann wenden die sich auch gerne mal an das Unternehmen, was das getan hat und fordert Schadenersatz, weil die sagen, damit ist unser Bewertungssystem beeinträchtigt worden. Das ist eine Schädigung, eine unrechtmäßige Handlung gegenüber unserem eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Und dann kommen die mit Schadensersatzansprüchen. Und das kann sehr unangenehm werden, weil es doch Gerichte gibt, die auch durchaus zusprechen in der Konstellation, weil sie sagen, es sind halt unerlaubte Handlungen, die du da vorgenommen hast. Patienten aufzufordern, positive Bewertungen zu schreiben, gibt es auch den ein oder anderen Landrichter, der das nicht in Ordnung findet, weil er sagt, das ist vielleicht auch eine unzulässige Einflussnahme. In meiner Bewertung ist das durchaus zulässig, solange ich keinen Druck ausübe, sondern nur darum bitte, eine Bewertung abzugeben, dann heißt das ja nicht, dass der Patient es auch tut. Ich würde davon Abstand nehmen, sage ich mal, jetzt irgendwelche, habe ich jetzt auch schon mal in einer Arztpraxis gesehen, da standen so Portale, wo man es direkt nach Besuch des oder bevor man den Zahnarzt gesehen hat oder den Arzt gesehen hat, schon eine positive Bewertung eintickern konnte. Das würde ich eher nicht machen, aber den Patienten höflich darum bitten, vielleicht, wenn er es ihm gefallen hat, eine positive Bewertung abzugeben oder auch wenn er Kritik äußert, meinetwegen auch eine negative, das finde ich nicht unzulässig und ich glaube, da hat man rechtlich auch kein Problem.
Vielen Dank. Also das waren sehr, sehr viele gute Tipps, Anregungen. Das hat auch, glaube ich, uns beiden auch schon mal viele Anhaltspunkte gegeben. Man ist nicht hilflos und es gibt Rahmenbedingungen, an die man sich halten kann.
Ein Punkt noch, Frau Marschall, weil der Herr Schnieder hatte den angesprochen, aber nur so am Rande. Das ist ein richtiges Problem. Herr Schnieder hat als Medizinrechtler zu Recht 203 StGB angesprochen, wenn es um den Umgang mit Bewertungen geht. Und wir haben in letzter Zeit relativ häufig diese Konstellation gehabt, wo ein Zahnarzt oder ein Arzt versucht hat, die Bewertung selber zu kommentieren und auch, sage ich mal, Vermutungen hatte, welcher Patient das ist. Ja, und dann neigt man dazu, weil man sich ja in einem Rechtfertigungsdruck befindet, mehr zu erzählen über das Behandlungsverhältnis, als man rechtlich darf. Und das schreibt man dann alles in den Kommentar oder womöglich auch noch an den Plattformbetreiber. Und ich meine, als Arzt, da sind Sie wesentlich näher dran, Herr Schnieder, weil Sie da auch viel tiefer drin sind. Aber ich meine, als Arzt habe ich eine sehr umfassende ärztliche Schweigepflicht, die schon den Umstand umfasst, dass ein Patient überhaupt in einem Behandlungsverhältnis zu mir steht.
Ja.
Und deswegen kann man da auch ganz schnell in Probleme mit der Staatsanwaltschaft kommen, wenn man da so vorschnell, sage ich mal, Geheimnisse aus dem Behandlungsvertrag offenlegt, weil man sich denkt, ach ja, der Patient hat ja selber schon was gesagt, also darf ich das jetzt auch? Und das sehen die Staatsanwaltschaften sehr kritisch. Wir haben 2, 3 Verfahren gehabt in den letzten Jahren, wo wegen solcher Sachen auch von Staatsanwälten gegen Zahnärzte und Ärzte ermittelt worden ist. Wegen 203 StGB-Verstößen.
Wichtiger Hinweis, absolut, ja.
Kommen wir zum zweiten Thema, das wir heute noch beleuchten wollten. Das ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und da fühlen sich auch nach mehreren Jahren Praxis viele Labor- und Praxisinhaber immer noch recht hilflos, immer wieder. Denn die haben versucht, sich nach DSGVO sauber aufzustellen. Aber Unsicherheiten gibt es immer noch, was denn jetzt für wen gilt. Und dann haben wir ja auch noch die vielen Datenschutzbehörden in Deutschland, die mit ihren Vorgaben zusätzlich für Verwirrung und Ärger sorgen. Nun haben Sie ja täglich mit dem Thema zu tun und mit Unternehmen aller Größe, die sich da mit der DSGVO rumärgern müssen. Wo werden denn Ihrer Erfahrung nach immer noch Fehler gemacht und was muss man geklärt haben, sauber geklärt haben, damit man als Praxis oder als Labor auf der sicheren Seite steht?
Was immer noch erhebliche Probleme bereitet, sind alle Informations- und Auskunftsverpflichtungen, die ich habe nach der Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung zeichnet sich ja dadurch aus, dass man gesagt hat, ein besonderes Problem, warum Datenschutz in Europa nicht so richtig funktioniert, ist, dass die meisten Leute nicht wissen, dass überhaupt Daten über einen verarbeitet werden und man auch nicht weiß, wer diese Daten hat. Und deswegen hat man diesen sogenannten Transparenzgrundsatz, dem hat man eine besondere Bedeutung beigemessen in der Datenschutzgrundverordnung und verpflichtet jeden, der in irgendeiner Art und Weise verantwortlich Daten erhebt und speichert und verarbeitet, dazu die davon betroffene Person darüber zu informieren. Und das ist in der Datenschutzgrundverordnung in Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO geregelt. Die beiden Artikel unterscheiden sich im Prinzip nur darum, wie die Erhebungssituation war, ob sie Daten bei einer betroffenen Person direkt erheben oder ob sie die Daten über Dritte bekommen. Aber in dem Moment, wo sie Daten erstmalig über jemanden erheben, müssen sie ihn darüber informieren. Und das ist sehr formal. Der Artikel 13 hat sehr harte formale Voraussetzungen, wie das aussehen muss. Und es gibt auch sehr harte Fristen, wie lange man dafür Zeit hat, diese Informationen zu erteilen. Und dies im Maximalfall einen Monat. Und wir sehen immer wieder Verfahren in letzter Zeit, wo diese Informationsfristen oder Pflichten überhaupt nicht eingehalten worden sind oder diese Informationen zu spät erteilt worden sind. Und das Problem ist, durch eine sehr unglückliche, mittlerweile langsam korrigierte Rechtsprechung der insbesondere der deutschen Arbeitsgerichtsbarkeit, die der Meinung war, jeder Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung löse Schadensersatzansprüche aus, gibt es dann ganz viele Leute, die auf den Gedanken kommen, ach, ich habe diese Artikel 13-Information nicht innerhalb von einem Monat bekommen, dann verklage ich den doch mal und fordere Schadensersatz. So 500 Euro, 1000 Euro, wie auch immer, welche Beträge man sich dann traut. Diese Verfahren werden auf Seiten der Kläger relativ häufig von Rechtsschutzversicherungen begleitet und auch gedeckt. Und deswegen haben die ein relativ geringes Prozesskostenrisiko. Und das kann man sehr einfach vermeiden, indem man halt, sage ich mal, seine Mitarbeiter und sich selbst dazu diszipliniert, dass man sagt, okay, in dem Moment, wo ich über irgendjemanden Daten erhebe, muss der so eine Information bekommen. Und das ist immer noch ein Problem und kann dann auch sehr schnell teuer werden, weil in dem Moment, wo Sie verklagt werden, Ihre Rechtsschutzversicherung zahlt es im Zweifel nicht, dann müssen Sie einen Anwalt nehmen, der kostet Geld, um das abzuwenden. Und dann ist es manchmal so, dass ich leider sagen muss, ja, wir können jetzt 500 Euro abwenden, mein Stundensatz ist 375, ja, können wir uns jetzt überlegen, ich arbeite 2 Stunden, dann zahlst du mehr an mich als an den Betroffenen. Dann sind viele dabei, die sagen, ja, dann zahle ich lieber die 500 Euro. Und die sind völlig unnötig, wenn man diese blöde Information verschickt hätte.
Wie mache ich das im Praxisalltag? Also meistens, wenn man in die Praxis kommt als neuer Patient, bekommt man ja so ein Formular ausgehändigt über Datenschutz, ne, wo dann drinsteht, wir erheben Ihre Daten. Wie handhabe ich das zum Beispiel als Labor gegenüber einer Zahnarztpraxis, die mir jetzt da Unterlagen oder Daten schickt? Da geht es ja um Dritte, um Patienten zum Beispiel, ne?
Ja gut, ich meine, das stellt sich ja schon in erster Linie die Frage, das ist zum Beispiel eine Sache, die Datenschutzbehörden immer interessieren, ist der Zahnarzt berechtigt, einem Labor die Klardaten seines Patienten überhaupt mitzuteilen. Ich weiß, wir beraten auch ganz viele Labore, dass es in der Praxis so ist, dass da drauf steht, ich habe hier ist der Abdruck von Melanie Müller. Da steht im Zweifel auch noch ein Geburtsdatum drauf. Das ist schon was, was die Datenschutzbehörden als äußerst kritisch ansehen, weil die sagen, es ist nicht erforderlich dafür, diese Preisgabe der Patientendaten. Man könnte ja auch einfach eine Patientennummer da draufschreiben auf die Arbeit, die gemacht werden soll. Aber mal gesetzt im Fall, man kriegt das hin, dass man diese Daten an das Labor als Klardaten übermittelt. Dann wäre das Labor als verantwortliche Stelle verpflichtet, den Patienten zu informieren. Und da, wo man es so tut, empfehlen wir immer diese Artikel 13 Informationen des Labores oder 14 wäre es dann, weil das Labor die Daten über den Zahnarzt erhebt, einfach im Rahmen der ärztlichen, zahnärztlichen Patientenaufnahme mit dem Patienten zu erteilen, wo man einfach reinschreibt, okay, wenn wir Dinge ans Labor liefern, ist das Labor XY, hier ist die Information, die hängt da auch dran, gut ist. Also das geht. Aber wie gesagt, man sollte sich schon Gedanken darüber machen. Die nordrhein-westfälische Datenschutzbehörde zum Beispiel, ich meine, ist eine große, die sieht das als ziemlich unzulässig an, im Laborverkehr zwischen Zahnarzt und zahnärztlichem Labor Klardaten von Patienten anzugeben, wenn ich dafür keine Einwilligung des Patienten habe.
Wobei man da ja entgegenhalten muss, dass die Laborbeschäftigten ja auch alle, wenn es der Laborinhaber richtig gemacht hat, ja auch vertraglich vergattert worden sind, dort keine Informationen weiterzugeben, sodass man sagen könnte, es bleibt ja in einem Kreis, ne, der geschlossen ist. Also insofern, ich sage das deshalb mal so ein bisschen, weil ich ja als liberaler Urgeist ja vor Augen habe, dass, jetzt werde ich ein bisschen bewerten polemisch, dieses Land ja im Grunde genommen auch deshalb in der Krise steckt, weil wir uns selber immer mehr Geißeln und Fesseln anlegen. Und wenn ich höre aus meinen Mandantenkreisen heraus, naja, Herr Schnieder, Datenschutzgrundverordnung ist alles schön und gut, aber Sie haben es gerade auch beschrieben, Sie erleben das auch. Aber wir wollen das mal nicht so hoch aufhängen. Im Übrigen habe ich andere Dinge zu tun. Die KSVWL sagt, 50% der Tätigkeit eines Vertragszahnarztes sei Administration und da gehört sicherlich auch Datenschutz mit dazu. Das wird nun alles gar nicht so schlimm sein. Im Übrigen sind die Landesdatenschutzbeauftragten völlig überfordert, also machen wir mal. Ich meine, was wir Juristen sagen müssen, ist das eine. Wie erleben Sie das? Ist das so? Kann man das so harmlos angehen?
Ich würde sagen, wenn man nur auf die Behördensicht guckt, kann man das durchaus sagen. Die Datenschutzbehörden sind durch die Bank weg alle überfordert, ist so. Das Problem ist aber, die Datenschutzgrundverordnung gibt halt Kontrollrechte auch der betroffenen Person und die sind dann die Einzelnen, die betroffen sind. Und da muss ich sagen, sehen wir schon eine ganz erhebliche Erhöhung an Klageverfahren, die was mit Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung zu tun haben. Alles insgesamt befeuert durch den Umstand, dass ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung dem Grunde nach Schadensersatzansprüche auslösen kann.
Nachvollziehbar. Also in der Tat, selbst wenn wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass wir politisch da eine andere Vorgehensweise, ich meine, dass wir unsere Daten geschützt sehen wollen, ist völlig klar. Da sind wir uns auch sicherlich alle einig. Dass man die nicht überall wiederfinden darf, ist auch völlig, gerade bei Gesundheitsdaten, natürlich völlig verständlich und auch völlig richtig. Aber wie gesagt, gerade in geschlossenen Systemen habe ich da so meine Probleme mit. Aber wie dem auch sei, jetzt haben wir konkret den Fall, dass ein Labor und eine Praxis hingehen und sagen, ja, okay, nach der DSGVO brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten. Den haben wir nicht, wir haben Personalprobleme, wir kriegen keine neuen Leute und die sind überfordert, beziehungsweise sie wollen weniger arbeiten, was auch immer. Ich brauche jetzt einen Datenschutzbeauftragten. Wo bekommen unsere Hörerinnen und Hörer den her?
Naja, also man kann natürlich einen eigenen Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten machen. Das ist möglich, hat aber einen Rattenschwanz an Folgeproblemen, weil der betriebliche Datenschutzbeauftragte, der mein eigener Mitarbeiter ist, der hat Kündigungsschutz ähnlich wie ein Betriebsrat. Also das heißt, den werde ich innerhalb des Wirksamseins seiner Bestellung nicht so einfach los. Und auch wenn ich den abberufe, dann darf ich den ein Jahr danach auch nicht kündigen. Das ist gefährlich. Deswegen muss man sich halt überlegen, welchen Mitarbeiter mache ich zum Datenschutzbeauftragten. Und dann kommt hinzu, dass die Datenschutzbehörden in Bezug auf die Datenschutzbeauftragten in den letzten 6-8 Monaten, würde ich sagen, angefangen haben zu überprüfen, ob der Datenschutzbeauftragte, der bestellt ist, auch die notwendige Fachkunde hat. Das ist häufig, wenn ich jetzt irgendeinen Mitarbeiter nehme, auch nicht der Fall. Der muss ja Ahnung haben vom Datenschutzrecht. Deswegen ist das immer so eine Frage, mache ich einen internen Datenschutzbeauftragten oder nicht? Ansonsten gibt es ganz viele externe Datenschutzbeauftragte, die solche Dienstleistungen anbieten. Wir haben auch so eine externe Kanzlei, nahe Gesellschaft, die externe Datenschutzbeauftragte stellt zum Beispiel. Und da kommt es halt so ein bisschen darauf an, brauche ich den wirklich? Viele Zahnarztpraxen brauchen den nicht, weil ich brauche den erst ab einem gewissen Umfang der ärztlichen Tätigkeit, ab einem gewissen Umfang der Größe des Unternehmens, ab einer gewissen Größe der Verarbeitungsvorgänge. Also ich würde sagen, viele der kleinen Praxen mit ein oder zwei Behandlern werden vielleicht gar keinen Datenschutzbeauftragten brauchen. Das mag anders sein bei einer Praxis mit 10, 15, 20 Mitarbeitern. Ab 20 brauche ich sehr wahrscheinlich generell einen Datenschutzbeauftragten.
Also das sollte man ruhig nochmal, glaube ich, deutlicher vorstellen, weil die DSGVO sieht ja die Möglichkeit vor, dass ein Verband, der sich um den Datenschutz kümmert, der auch entsprechend zertifiziert, entsprechend genehmigt ist, diese Aufgaben ja übernehmen kann. Und Sie haben einen solchen Verband gegründet, das dient auch dazu, und ich meine, wir haben auch als Kanzlei einen solchen Verband gegründet, ein Kollege ist auch Datenschutzbeauftragter geworden, um unseren Mandanten einfach hier eine Hilfestellung zu geben, diese Aufgaben der DSGVO letztendlich auch etwas zu delegieren an einen Verband, der dort im Grunde genommen, ich sage mal, sehr schnell, sehr kostengünstig im Prinzip diese Aufgaben übernehmen kann, damit man eben nicht einen eigenen Datenschutzbeauftragten, Klammer auf, Arbeitsrecht, Schutz etc., dort nominieren muss. Ne? Das ist ein deutlicher Hinweis, den sollte man ruhig nochmal etwas hervorheben an der Stelle.
Also ich bin der Meinung, es macht durchaus Sinn, den Datenschutz extern zu vergeben, weil ich A, den externen Datenschutzbeauftragten viel leichter wieder loswerde, wenn der nicht vernünftig arbeitet, als den internen. Und B, es natürlich schon so ist, dass wir jetzt haben einen starken Fokus auf den Gesundheitssektor in der Firma und, sag ich mal, noch so ein paar andere Branchen, die wir viel beraten. Und da ist das natürlich so, wir haben viele Zahnarztpraxen, viele Arztpraxen, die wir sehen und wo wir Probleme sehen. Und wenn wir ein Problem sehen, dann haben wir vielleicht, können wir das natürlich ausrollen für andere Kunden und Mandanten auch und sagen, pass auf, das ist hier ein Problem, das ist hier aufgetreten, darüber muss man sich Gedanken machen und man hat vielleicht auch schon Lösungsmöglichkeiten. Und deswegen bin ich grundsätzlich ein Freund davon, dass man auch solche Möglichkeiten schafft. Wir haben eine kanzleinahe Gesellschaft dafür gegründet, einfach darum, weil auch viele auch in dem Bereich sehr viele unseriöse Unternehmen am Markt sind und ich mich immer schwer damit getan habe, einem Mandanten jemanden zu empfehlen. Dann empfiehlt man jemanden, Sie wissen auch, Herr Schnieder, wie das ist, Sie können da gar nichts für, Sie kriegen dafür auch nichts, der macht seine Arbeit nicht richtig und wo hängt der? Der hängt nicht bei dem Empfohlenen, sondern der hängt bei Ihnen in der Kanzlei und sagt, Herr Kasebi, wen haben Sie mir da empfohlen? Ja. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich lieber eine Gesellschaft, wo wir mitarbeiten und wo ich weiß, dass die, was die für eine Arbeit macht. Und deswegen, das war so der Hintergrund, warum wir das gemacht haben. Aber es kann halt ganz erhebliche Vorteile haben, weil, wie gesagt, der Datenschutzbeauftragte muss sich regelmäßig fortbilden. Wenn ich das intern vergebe, dann muss ich dem auch das Budget dafür geben. Das kostet alles Geld, ja. Und man hat vielleicht auch nicht die richtigen Lösungsansätze. Wie gehe ich jetzt mit einer bestimmten Problematik um? Brauche ich jetzt jemanden oder muss ich da jetzt was machen oder nicht? Wie gehe ich mit einem Auskunftsanfrage um und so? Das ist natürlich einfacher, wenn es jemand macht, der das jeden Tag tut, weil er viele Sachen on short notice viel einfacher beantworten können wird.
Ja, dann findet er hoffentlich auch eine Antwort auf die Frage, die momentan viele Praxen auch umtreibt, denn neues Unsicherheitsthema beim Thema Datenschutz und DSGVO und Datensicherheit geht um, nämlich die Arbeit mit Cloud-Lösungen. Im Alltag kennen wir das ja. Jeder hat so ein Smartphone in der Hand und da gibt es eine Cloud für. Und für die E-Mail-Accounts gibt es Clouds und alles Mögliche. Aber nun kommt die Industrie ja mit immer mehr Angeboten. Da werden Datenaustauschplattformen in Cloud-Form etabliert. Und ohne die kann man viele Geräte gar nicht mehr sinnvoll nutzen, gerade im Austausch auch zwischen Praxis und Labor. Ne? Ob es da jetzt um Prothetik geht, um Planungen, um Implantatplanungen, um viele andere Dinge. Wir hatten dazu auch schon eine Podcast-Folge, uns einen Experten eingeladen, den Max Mills von der Industrieseite, der uns das dann auch mal erläutert hat. Und bei vielen deutschen Zahnärztinnen und Zahnärzten ist dann so ein bisschen das Fragezeichen vor der Stirn, denn in der IT-Sicherheitsrichtlinie der KZBV zum Beispiel, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, steht nun drin, dass man zum Beispiel die Cloud bei Microsoft abschalten muss aus Datenschutzgründen. Was geht denn bei dem Thema nun? Wie wird das bewertet oder wie sehen Sie den Einsatz dieser Cloud-Systeme und worauf sollte man vielleicht achten?
Also ich bin kein erklärter Gegner des Einsatzes von Cloud-Systemen, weil das unter Umständen auch ganz erhebliche Vorteile haben kann, weil man kann jetzt Microsoft verteufeln, man kann Amazon verteufeln oder jeden dritten großen US-amerikanischen Diensteanbieter verteufeln. Man kann aber sehr sicher sein, dass Microsoft, Amazon und Co. oder auch große Dental-Software-Anbieter viel mehr Geld haben und viel mehr Geld da rein investieren, dass die IT-Infrastruktur, Sicherheitsstruktur, auf der diese Systeme betrieben werden, sicher ist. Und ein zentrales Problem, was momentan wirklich unsere Kanzlei beschäftigt und auch ganz viele andere Kollegen, die sich im Datenschutz befassen, ist, dass die Anzahl an Cyberattacken auf Unternehmen jeglicher Größe in den letzten anderthalb, zwei Jahren ganz rapide zugenommen hat. Und da werden Sicherheitslücken ausgenutzt, die man, wenn man sie schließen will, nur dadurch schließen kann, dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt und teure IT-Infrasicherheitsstruktur anschafft, was man sehr wahrscheinlich bei Cloud-Diensten häufig nicht machen muss und auch nicht machen braucht, weil diese großen Cloud-Dienste einen hohen Fokus darauf haben, dass ihre Dienste sehr sicher nach außen abgesichert sind. Und es gibt auch nicht die verbotene Cloud. Also es gab mal so das geflügelte Wort, wenn ich Daten in die Cloud stelle, dann sind die geklaut im Sinne vom deutschen Clown. Das finde ich auch übertrieben, weil, wie gesagt, man muss halt immer gucken, welchen Anwendungsbereich habe ich und wie werden die Daten da verarbeitet. Und das Datenschutzrecht verbietet eigentlich im Prinzip genauso wie 203 StGB ja eigentlich nur den unberechtigten Zugriff auf geschützte Daten durch Dritte. Das heißt also, wenn ich ein Cloud-System habe, in dem der Cloud-Anbieter sich technisch, rechtlich und tatsächlich dazu verpflichtet hat, auf die Daten, die ich da ablege, nicht selber zuzugreifen, dann habe ich damit kein Problem. Dann kann ich mein Sicherheitsniveau mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar ganz erheblich erhöhen, als wenn ich es in der Praxis alleine mache. Ich habe gerade anfänglich, bevor wir aufgezeichnet haben, über unsere neue Firewall in der Kanzlei gesprochen. Die hat richtig viel Geld gekostet, ja, und die kostet mich auch dauerhaft viel Geld, weil ich ITler habe, die die ganze Zeit konfigurieren, einrichten müssen und so weiter. Das ist ein sehr hoher Aufwand, den ich mir jetzt leiste, weil ich A, Spaß daran habe und B, weil es mein Kernberufsthema ist und weil wir auch viele Sachen ausprobieren, die wichtig sind in der Mandatsberatung. Ich muss auch wissen, wie die praktisch funktionieren, diese Dinge. Aber bei mir hat das so ein bisschen was von Hobby mit beruflicher Notwendigkeit zu tun. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das kostet eine ganze Stange Geld. Und deswegen glaube ich, dass die pauschale Aussage in der IT-Sicherheitsrichtlinie, ich habe es ja auch gelesen und auch kommentiert hinreichend, dass die so nicht richtig ist. Das basiert stark auf dem Gedanken, dass die Datenschutzbehörden allgemein in Deutschland ein Problem hatten, vielleicht sogar noch haben, damit diese US-amerikanischen Dienste einzusetzen, weil damit Datenübermittlungen in Drittländer, unsichere Drittländer verbunden sind. Die Amerikaner sind ein unsicheres Drittland. Die machen mit Daten ganz viele schlimme Dinge. Und Microsoft sitzt in Amerika und deswegen darf man dahin keine Daten schicken. Das sagt auch die Datenschutzgrundverordnung. Drittlandübermittlungen sind problematisch. Diese Problematik hat sich jetzt aber dadurch aufgelöst, dass wir ein neues Datenschutzabkommen zwischen Deutschland, zwischen Europa und den USA haben. Microsoft ist Teil dieses Datenschutzabkommens und deswegen gelten für Microsoft im Wesentlichen jetzt die europäischen Datenschutzregeln, wenn sie Daten von europäischen Bürgern verarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass sich die Kritik der Datenschutzbehörden und auch diese Passage in der IT-Sicherheitsrichtlinie ganz ehrlich gesprochen so nicht mehr halten lassen wird, weil sie basiert auf der unsicheren Drittlandübermittlung und die gibt es nicht mehr seit Mitte letzten Jahres.
Ja, das ist ja auch was, was uns der Experte gesagt hat, dass die Server, die da verwendet werden, immer in den Regionen stehen, wo auch die Anwender sitzen. Das heißt also für Deutschland europäisches Datenschutzrecht gilt und der Anbieter, in diesem Fall arbeiten die wohl mit Google zusammen, dann eben auch dieses europäische Datenschutzrecht erfüllen muss, sodass man da als Anwender auf der sicheren und richtigen Seite sei, hieß es.
Viele Mandanten sagen, getreu dem rheinischen Motto, es ist noch immer Jod gegangen, wir machen da mal nichts. Ne? So nach dem Motto, wir lassen das schön liegen, haben es gelesen, haben es gehört, aber ja, Schnieder, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Was droht denn bei Verstößen gegen die DSGVO?
Naja, es gibt ganz erhebliche Schadensersatzansprüche, denen man sich gegenüber stellen kann. Es gibt Bußgelder, die Behörde verhängen kann, wenn ich den Datenschutz nicht einhalte. Und die Bußgelder können rein theoretisch bis zu 4 Millionen Euro betragen oder halt 4% des weltweiten Unternehmensumsatzes, je nachdem, was höher ist. Das ist jetzt für eine Arztpraxis in der Regel die 4 Millionen eher gefährlich als die 4% vom Umsatz. Aber diese Bußgelder drohen theoretisch Und Schadensersatzansprüche drohen halt auch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die nicht verhangen werden. Also wenn man sich, ich habe jetzt im Vorfeld unserer Podcast-Aufzeichnung vorhin nochmal geschaut, es gibt unterschiedliche Tabellen im Internet, wo, sag ich mal, Bußgelder veröffentlicht werden, die in Deutschland und Europa verhangen worden sind. Und wenn Sie da das Stichwort Arzt oder Zahnarzt oder Krankenhaus eingeben, dann finden Sie ganz viele Hits, wo Bußgelder verhangen sind, worden sind von 500 Euro, weil irgendeine Information nicht rechtzeitig erteilt worden ist, bis auch über 100.000 Euro gegenüber Krankenhäusern, weil Gesundheitsdaten an falsche Personen übermittelt worden sind. Und die Behörden verhängen schon auch Bußgelder, wenn diese Sachen angezeigt werden. Deswegen so ganz auf die leichte Schulter nehmen würde ich es nicht. Wobei ich persönlich meine, die größte Gefahr droht bei den Schadensersatzprozessen, weil davon hat ja die betroffene Person was. Wenn sie mal 500 Euro so aus dem Nichts bekommen, weil irgendeine Information nicht rechtzeitig gekommen ist, warum sollen sie das nicht mitnehmen? Ist ja menschlich, ja, machen ja viele. Kann ja auch nachvollziehen.
Ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel Input verteilt hier und Informationen verteilt in dieser Runde, in dieser Podcast-Runde mit Dr. Robert Kasimi. Ich darf mich aus meiner Sicht schon mal sehr, sehr herzlich bedanken. Da waren sehr viele wichtige Impulse drin und ich hoffe, dass das unseren Hörerinnen und Hörern auch weiterhilft. Wir werden in die Shownotes ja auch wieder ein paar Hinweise packen, wo man Informationen noch weiter findet. Aus meiner Sicht nochmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben auch nicht zum letzten Mal gesprochen. Das Thema lebt ja auch, das entwickelt sich ja weiter und da gibt es noch viel zu erklären. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kasimi.
Gerne. Ein Punkt noch, den ich noch erwähnen muss, Frau Marschall, wenn ich schon mal dabei bin und hier sitze, weil der mir echt am Herzen liegt, ist diese IT-Sicherheitsfrage, habe ich ja gerade geklärt, angesprochen und die Sache Cyberattacken. Und ein riesen Einfallstor für Cyberattacken sind, sage ich mal, unvorsichtige Mitarbeiter und sagen wir mal, 9 von 10 Cyberattacken passieren im Bereich E-Mail, ja, weil irgendwo auf Links geklickt wird, weil irgendwo nicht richtig gelesen wird und dann habe ich sowas im Unternehmen und da hilft die beste Firewall nicht, wenn ein Mitarbeiter klickt und es passiert im Unternehmensumfeld, dann ist das passiert und das ist großen Unternehmen passiert, der Bitmark zum Beispiel, ja, hat man ja gelesen. Es waren alles unvorsichtige Mitarbeiter und ich möchte jetzt keine Mitarbeiterschelte betreiben. Ich glaube nur, dass es super wichtig ist, dass man die Mitarbeiter darauf regelmäßig sensibilisiert und das nur von meiner Seite so als letzter Hinweis vielleicht. Es gibt am Markt ganz viele ganz gute Softwarelösungen, die Mitarbeitersensibilisierung gerade in dem Bereich machen. Da werden so gefakte E-Mails verschickt, dieses Phishing-Mails, die so wie die aussehen würden, wenn das ein Böser täte. Die werden, kommen aber dann aus dem unternehmenseigenen Umfeld. Und wenn da ein Mitarbeiter draufklickt, dann kriegt er halt direkt eine Schulung zum Beispiel. Ja? Oder wenn ein Mitarbeiter sagt, oh, das ist eine Fake-Mail und der kennzeichnet die als Fake-Mail, dann kriegt er eine positive Rückmeldung von dem System, wo drin steht, hallo, du bist hier ein Sicherheitsanker unseres Unternehmens, ja, und das passiert in Permanenz, ja, nicht, sie kriegen nicht 3 E-Mails am Tag, aber sie kriegen vielleicht so eine E-Mail einmal im Quartal und die Mitarbeiter werden dauerhaft sensibilisiert und wir haben ganz viele Mandanten, die das einsetzen und ich muss sagen, da können wir auch positiv feststellen, weil wir ja diese Rückmeldungen sehen aus den Systemen, dass das eine ganz erhebliche Erhöhung des Sicherheitsniveaus innerhalb des Mandanten bedingt und das sind so Dinge, wo ich sage, darüber würde ich mir als Zahnarzt mal Gedanken machen, wenn ich viel so mit digitalen Medien zusammenarbeite, dass ich meinen Mitarbeitern was an die Hand gebe, dass die permanent auf diese Risiken sensibilisiert werden. Und da reicht es halt einfach nicht, das sagt meine Erfahrung, dass da mal der Kasemi einen Vortrag hält und sagt, passen Sie auf, bevor Sie E-Mail-Links anklicken, weil das ist hier rein, da raus und in 3 Monaten ist das wieder vergessen.
Super Hinweis, vielleicht mögen Sie uns da dann auch nochmal vielleicht weiterführende Literatur dergleichen geben, die wir dann in den Shownotes auch anhängen können, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer da weiter informieren können. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Kollege. Das war also wirklich eine große Freude und hat viel Spaß gemacht. Wir haben beide Themen, sowohl die Bewertungsportale und die Bewertung im Internet, wie auch den Datenschutz umrundet. Natürlich nicht vollständig, aber ich denke auch, das sind viele wunderbare Tipps dabei rausgekommen. Vielen Dank und von meiner Warte auch einfach bis zum nächsten Mal.
Ja, würde ich mich freuen. Vielen Dank.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit dem Rechtsanwalt Dr. Robert Kasimi und den Fragen, was man bei schlechten Bewertungen im Netz tun kann und welche Probleme und Fallen es bei Datenschutz und Datensicherheit in Praxis und Labor gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten Und natürlich auch, wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.